Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Willkommen zurück bei Michel, eurem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Stellt euch vor, eine bunte Gruppe Kinder aus einem Berliner Kiez mit ganz unterschiedlichen Hintergründen löst gemeinsam knifflige Fälle. Genau das passiert in Eva Letzis Kinderromanen Großstadtdetektive, erschienen im Verlag Belz und Gelberg. Das sind 5 Kinder mit türkischen, russischen, jüdischen und deutschen Wurzeln, die gemeinsam in Berlin Moabit ermitteln. Gegen Diebe, gegen Kunstfälscher und ganz nebenbei auch gegen Einsamkeit und Fremdheitsgefühle. Temporeich, witzig und voller Leben klingen türkisch, russisch, jiddische und hebräisch ganz selbstverständlich durch die Geschichten. All das, was sie sind, nämlich ein ganz normaler Teil des Großstadtalltags. Und heute sprechen wir darüber, was diese Reihe so besonders macht und was hinter den Geschichten steckt. Liebe Eva, ich freue mich, dass du bei uns bist.
Ja, liebe Claudia, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Der Kinderkrimi ist ja ein Genre, das eine ganz lange Tradition hat. Und du greifst diese Tradition auf, brichst aber auch so ein bisschen mit dieser Tradition. Warum hast du dich für den Kinderkrimi entschieden?
Ja, das Schreiben macht Spaß. Also Spannung und Spaß würde ich zusammenfassen, sowohl beim Schreiben als auch beim Vorlesen und soweit ich Rückmeldungen habe von Kindern, auch beim selber Lesen. Das Schöne beim Krimi-Schreiben oder Detektivgeschichten-Schreiben ist, du kannst Fährten legen, falsche und richtige Puzzleteile, verschiedene Ideen, Motive der Diebe oder Diebinnen. Also du bist sehr frei im Ausdenken von den Fällen, die es zu lösen gilt. Und du kannst den Kindern und den Leserinnen überhaupt im Rätsel aufgeben, die dann auch Spaß machen. Zugleich ist aber der Krimi, also nicht nur im Kinderbuch, ja auch eine Möglichkeit, über ganz andere Themen zu sprechen. Also die Kinder, die ins Lösen der Fälle involviert sind, die bringen auch ihre eigenen Probleme mit, weiß ich nicht, die Trauer um den Vater gestorben ist oder die Eltern, die geschieden sind. Und im Laufe so eines ganzen Buches haben die natürlich auch die Möglichkeit, da zu wachsen oder etwas zu bewältigen oder voranzukommen.
Genau, es geht nämlich um ein Detektivteam. Du sprichst schon von Kindern. Es sind 5 Kinder mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Welche besonderen Fähigkeiten oder Stärken oder vielleicht auch Schwächen bringen diese Kinder mit?
Ja, gute Frage. Genau, es sind 5 Kinder. Sie besuchen gemeinsam die 4. Klasse. Jona ist neu und sie sind sehr unterschiedlich. Also Jona ist neu in der Klasse und sie sind sehr unterschiedlich. Irina ist sportlich. Das ist bestimmt eine ihrer Fähigkeiten, die auch beim Lösen der Fälle ganz unerwarteterweise hin und wieder mal hilft. Ihr Sport ist das Kickboxen. Eigentlich ein zierliches Mädchen würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick denken, aber sie liebt es. Sie liebt es leidenschaftlich und sie ist auch mutig. Dann haben wir Jona, der ist eher ein bisschen introvertiert und träumerisch, aber das hängt auch damit zusammen, dass er eben aus Lübeck neu nach Berlin gezogen ist. Also wenn er dann mal Vertrauen gefasst hat, kann er auch witzig sein, kann er auch frech sein, kann er auch schlagfertig sein. Als Skills sozusagen im Detektivteam bringt er vielleicht so ein bisschen das Nachdenkliche mit. Guter Beobachter, ist auch ein Träumer. Aber manchmal hat er dann doch die Augen auch auf der Außenwelt. Dann gibt es Laura, sie fotografiert und manchmal bewusst und manchmal wie aus Versehen liefert sie auch Beweise mit ihrem Fotografieren. Im Band 1 ist sie auch so fast so etwas wie so die heimliche Regisseurin der Geschichte, weil sie Fotos zum Thema Freundschaft macht, ohne dass die anderen das wissen. Und sie inszeniert das auch so ein bisschen. Dann haben wir Max. Ich würde sagen, Max ist so eine Art wie Best Buddy von der Truppe. Also er ist am Anfang auch eifersüchtig. Also dass Jona und Dennis bei aller Kabbelei aber sich dann doch auch finden. Und eigentlich ist Dennis ja sein Freund. Aber Max hat eben auch so die Größe, irgendwie seine Arme dann doch weiter aufzumachen für beide und hat was Integratives. Und dann gibt es Dennis. Dennis ist der Geschichtenerzähler, würde ich sagen. Und zwar, ja, manchmal so schrappt er ein bisschen an der Wahrheit vorbei, aber vor allem ist er ein guter Erfinder. Und er macht das in einer so charmanten Weise, dass er Erwachsene oft auch butterweich macht. Also so, dass die entweder Geheimnisse ausplaudern, weil sie sozusagen gar nicht mehr aufpassen, oder aber tatsächlich ernsthaft helfen wollen. Also er ist durch sein Geschichten erzählen, ist er, glaube ich, er kann auch Stimmen feststellen, er kann auch Anrufe fingieren. Also er ist ein sehr verbaler Mensch.
Mhm. Im ersten Band geht es ja vor allem um Jonah, der steht so ein bisschen im Vordergrund und er zieht aus Lübeck, wie du schon erzählt hast, nach Berlin, ist neu in der Klasse und wie man das so kennt, neu sein bedeutet immer einen Anfang zu finden mit den Mitschülern. Und er sitzt ausgerechnet auch noch neben diesem Dennis, den du gerade beschrieben hast, der ja doch schon ein bisschen frech ist und, sag ich mal, nicht hinterm Berg hält. Wie gelingt es denn Jona, dann Zugang zur Klasse zu finden und aus seinem Neusein rauszukommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang wünscht er sich eigentlich, er wäre unsichtbar. Mhm. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich auch merke, wenn ich lese. Oder ich frage oft die Kinder bei Lesungen, wer von euch war schon mal ganz alleine in einer Klasse, ohne jemanden zu kennen? Und es gibt viele Kinder und die strecken dann auf und erzählen auch selber ein bisschen von ihren Erfahrungen. Und da kennt man das, dass diese Unsicherheit und das angeglotzt werden, das ist nicht schön. Aber du hast ja gefragt, wie findet er raus? Ich glaube, sein Trick ist so ein bisschen, dass er sich wirklich auf die Kinder einlässt. Auch wenn Dennis es ihm am Anfang nicht so einfach macht. Ne? Dennis möchte eigentlich wieder neben seinem Kumpel und Freund Max sitzen. Aber die Lehrerin hat sie auseinandergesetzt, weil sie zu viel Quatsch gemacht haben. Und jetzt kommt so ein neuer, wie praktisch, der Platz neben Dennis ist leer, also kann Jona da hinsetzen. Und Dennis ist das überhaupt nicht recht. Also, aber ich glaube, was Jona auszeichnet, ist, dass er eben nicht petzt, jetzt so in Anführungszeichen. Er geht mit seinem Kummer jetzt nicht zu den Erwachsenen, um Hilfe zu holen, sondern versucht sich da, obwohl es nicht schön ist, am Anfang durchzubeißen, versucht irgendwie sich zu orientieren, sich zurechtzufinden. Manchmal hilft ihm auch der Zufall. Er rettet zum Beispiel das Käppi von Dennis, das vom Wind weggeweht wird und fast in der Spree landet, und mit einem mutigen Hechtsprung rettet Jona dieses Käppi, was ihm schon so erste Bewunderung wäre zu viel gesagt, aber Anerkennung. Und ich glaube, so langsam, aber sicher ist es, weil er sich einfach drauf einlässt. Und dann kommen natürlich Jona und Dennis zusammen in diese blöde Situation. Sie werden beschuldigt, das Handy der Mitschülerin Laura gestohlen zu haben. Sie sind auch gezwungen, zusammenzuarbeiten. Das ist nicht alles nur freiwillig und nicht alles nur, weil sie so toll sind, sondern weil sie gemeinsam beschuldigt werden, und leider sieht es von außen auch so aus, als ob sie es wirklich hätten gewesen sein können, müssen sie sich zusammenraufen und müssen den wahren Dieb finden, um sozusagen, also ist auch für Dennis ganz wichtig, er mag Laura.
Da sind wir schon mitten im Fall, also dass es im ersten Band sozusagen um einen Diebstahl geht, der gelöst werden muss, aber sie bringen sich, wie du schon sagst, bei den Ermittlungen immer in Gefahr, eben mit dem Sprung in die Spree oder beim Verfolgen von Verdächtigen. Gibt es einen Moment, an dem du als Autorin gemerkt hast, das wird jetzt vielleicht gefährlicher, als ich das ursprünglich geplant hatte, oder muss ich da zurückrudern?
Ja, ich glaube, die für mich gefährlichste Situation war der Gegenschluss von Band 1. Also sie finden eben nicht nur den Handydieb letztendlich, sondern lösen dann als Team auch noch einen viel größeren Fall, der damit verwickelt ist, nämlich Schmuckräuber, Diamantenräuber. Ein Mann und eine Frau, und die sind gefährlich. Und die fahren Auto. Und Dennis schummelt sich in dieses Auto hinein, quasi um Beweise zu sichern, bei einer Werkstatt. Dann kommt aber der Bösewicht zurück, steigt ins Auto und nimmt Dennis quasi gefangen und will mit ihm zusammen flüchten. Und dann schließt sich das Tor dieser Werkstatt und es ist klar, vielleicht schaffen sie es noch durch oder auch nicht. Und das ist so ein Moment, ich wollte zum Schluss des Buches nochmal eine dramatische Klimax machen. Ich bin selber, ich gebe es zu, eine ängstliche Autofahrerin. Also das ist mir etwas, da war mir Angst und Bange.
Wie mutig darf denn so ein Detektiv sein? Was macht denn einen guten Detektiv aus, einen Kinderdetektiv aus?
Ich meine, andere Sachen sind auch sehr mutig und auch nicht unbedingt nicht zum Nachahmen gedacht. Ne? Also du hast erwähnt, Jona ist ein sehr guter Schwimmer und er springt halt auch in die Spree und zwar in der Nähe von einem Schiffslandeplatz. Das sollte man nicht tun. Ich gehe davon aus, dass die Kinder, die dieses Buch lesen, das auch wissen, dass sie dann nicht auch zur Spree spazieren, um zu beweisen, dass sie auch reinspringen können. Also da glaube ich, dürfen wir als Autorinnen oder Autoren den Kindern auch Dinge zumuten, die sie in der Realität draußen nicht machen würden, die aber vielleicht eben spannend sind oder auch witzig, weil dann kabbeln sie sich und Jona schmeißt auch Dennis ins Wasser und sie sind dann ein klatschnasses Detektivteam und werden natürlich per Megafon aufgefordert, das sofort zu unterlassen. Also es gibt schon Situationen, die würde ich meinen Kindern nicht durchlassen und von denen gehe ich auch davon aus, dass die Kinder es nicht einfach nachahmen. Aber die gehören dazu.
Was macht denn für dich einen guten Detektiv aus?
Ja, ich glaube, obwohl du mich ja vorher gefragt hast, was sind die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit, aber ich glaube, es braucht von allem ein bisschen was. Also den Mut von Irina, die Beobachtungsgabe von Jona, aber auch eben, wenn Dennis ab und zu so sehr kreative Einfälle hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die zusammenkommen.
Der Täter entpuppt sich ja dann so als Doppeldieb, so ein Twist, den man so nicht kommen sieht. Wie viel vom Fall stand fest und wo hat dich die Geschichte beim Schreiben dann selber überrascht oder kam vielleicht nochmal so ein Move dazu?
Genau, der Täter selber hat nicht nur das Handy gestohlen, sondern auch einen Diamantenring, einen wichtigen und stiehlt eigentlich das Handy, um Beweismittel, eben diese berühmten Lauraschen Beweismittel, zu vernichten. Aber auch der Diebstahl des Diamanten, dahinter stecken noch mal größere Diebe. Mhm. Also es gibt ja dann noch diese ganze Bande, die dahinter steht. Und ich glaube, das war nicht von vornherein geplant. Also so dieser Twist von dem Dieb, dass er muss ja ein Motiv haben, das Handy eines Kindes zu klauen. Also das Motiv war mir schnell klar, dass es ein Doppeldiebstahl ist, weil eben Laura ein Beweisfoto gemacht hat, aus Versehen, wie er bei diesem Schmuckgeschäft ist, wo er eingebrochen wurde. Dass es dahinter aber dann noch ein viel größerer Diebstahl steckt, das hatte zwei Gründe. Zum einen wollte ich, dass alle fünf involviert werden. Also ich wollte nicht nur Jona und Dennis mit ihrer Unterschiedlichkeit und auch ihren Differenzen, die dann den Handydiebstahl aufklären, sondern ich wollte auch Mädchen dabei haben und ich wollte eine Fünferbande. Das heißt, ich wollte sie auch gemeinsam Erfolg haben lassen. Also musste ich noch was Größeres erfinden.
Der erste Band endet mit dem türkischen Wort für Freunde. Mein Türkisch ist nicht so gut, aber du kannst
Arkadaşlar.
Arkadaşlar.
Die Freunde.
Hört sich sehr spannend an. Warum braucht man zum guten Detektiv sein in deinen Kindergeschichten ja durchaus ebenso viel Freundschaft wie Cleverness? Sonst ist natürlich vor allem die Kombinationsfähigkeit gefragt, aber da spielt ja doch die Freundschaft eine große Rolle.
Ja, das war mir wichtig, also dass diese fünf Kinder nicht nur unterschiedlich sind und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringen, wie das ja oft bei Ermittlungsgeschichten ist, sondern dass sie dabei eben auch zu Freunden zusammenwachsen. Und zwar nicht nur Jona und Deniz, also nicht nur der jüdische und der türkisch-deutsche Junge, die ihre Differenzen überwinden, die kulturell, aber vor allem auch in ihrem Sein einfach liegen, sondern dass sie auch in eine größere Freundesgruppe hineinwachsen, wo alle sehr unterschiedlich sind, also sehr unterschiedliche Herkünfte haben. Und für Jona ist es natürlich eine tolle Ankommensgeschichte, ne? Dass er aus Lübeck nach Berlin gezogen ist und jetzt gemeinsam einen neuen Freundeskreis hat, der eben auch sich freut auf neue Fälle.
Unbedingt, denn im zweiten Band steht ein Mädchen im Vordergrund, Irina. Irina, die aber, ja, wo sind denn die Freunde? Die sind in den Ferien und weit weg. Da ist, glaube ich, nur ein Hund, der sie begleitet und der ganz eigene Fähigkeiten mitbringt. Wie verändert sich denn die Ermittlung, wenn man plötzlich auf sich allein gestellt ist?
Ja, also ich habe die Erzählperspektive geändert. Ich gehe noch mal kurz darauf zurück. Der erste Band ist tatsächlich aus Jonas Perspektive erzählt. Das war für mich, ich hatte erst überlegt, erzähle ich Jona und Deniz im Wechsel, fand es dann aber einfacher, Jona zu nehmen, der neu in Berlin ist, also mit seinen Augen, die alles neu sehen, in diese Welt eintauchen zu können. Und habe dann mit der Lektorin auch besprochen, dass wir für den zweiten Band, dass ich das darf, die Perspektive wechseln. Jetzt steht Irina im Zentrum. Das hat mir einfach Spaß gemacht, mit einer anderen Figur jetzt zu arbeiten, auch ihre Backstory sozusagen dadurch nochmal anders ausleuchten zu können. Irina ist zu Beginn allein, sie bleibt aber nicht allein. Also die anderen sind im Urlaub, sie stößt auf einen schwierigen Fall, aber zum Glück kommt ja Jona dann irgendwann auch zurück aus dem Urlaub und irgendwann auch Deniz, sodass sie ihr wieder helfen, auch wenn sie erstmal alleine die ersten Schritte in diesem Fall machen muss. Ich glaube, vom Schreiben her ist der Unterschied, dass ich dadurch mehr auch in ihrem Kopf mich bewegt habe, während ich beim Band 1 viel stärker sofort in diese Kappeleien zwischen den Kindern gegangen bin.
Irina trifft im Park auf eine ältere Dame, die Schach spielt, Jiddisch spricht und nach Maiglöckchen duftet. Klingt sehr exotisch. Wer ist diese Dame und was geschieht mit ihr?
Diese ältere Dame wird für Irina deswegen wichtig, weil sie sie an ihre Oma in St. Petersburg erinnert. Also das Maiglöckchen-Parfüm ist deswegen wichtig, weil eben die Oma den gleichen Duft hat. Und Irina hat ihre Oma lange nicht gesehen. Ganz, ganz weit im Hintergrund dieses Buches, aber gibt es doch auch den Russland-Ukraine-Krieg, erzählt aus der Perspektive eines Kindes, dessen Eltern aus Russland kommen, aber auch sehr kritisch gegenüber Putin sind. Aber für Irina heißt es auch, Heimweh zu haben. Und sie hat Heimweh nach ihrer Oma. Also, oder Heimweh, sie ist natürlich in Berlin zu Hause, aber sie vermisst ihre Oma. Und diese Dame im Park erinnert sie an ihre Oma. Und auch das Schachspiel. Sie hat mit ihrer Oma früher in Russland viel Schach gespielt. Sie hat auch mit ihrem Papa Schach gespielt. Ihre Eltern sind aber geschieden. Der Vater ist in den Süden gezogen. Und so ist das Schachspiel für sie plötzlich ein Wiederanknüpfen an etwas, was sie fast schon vergessen hat und wo sie jetzt wieder neu lernt. Und deswegen ist sie sehr erschüttert, erschrocken, als Annabelle plötzlich verschwunden ist.
Annabelle ist ja interessanterweise Bibliothekarin. Das passt zu unserer Bücherei im St. Michaelsbund ganz besonders gut. Wieso Bibliothekarin?
Gute Frage. Sie hätte auch was anderes sein können. Nein, aber sie liebt natürlich Bücher. Sie, das sage ich nicht so explizit in der Geschichte, aber ich vermute, sie ist nicht jüdisch. Ist aber sozusagen, hat einen sehr tiefen emotionalen Zugang zum Jiddischen als Sprache. Sie erzählt selber in der Geschichte, dass sie das von Nachbarn gelernt hat. Und eine Möglichkeit, eine solche Liebe zu einer Sprache, auch dem auch Ausdruck zu geben, ist natürlich die Arbeit in Bibliotheken. Und sie hat sich gefreut in ihrem Berufsleben, dass sie eben auch in der Bibliothek, in der sie gearbeitet hat, auch eine Jiddisch-Abteilung aufbauen durfte. Das sind zwei Sätze in dem Buch, aber für mich natürlich bei der Figurenkonzeption wichtige Sätze.
Ja, und für uns auch ein toller Anknüpfungspunkt, um in Büchereien auch mit dem Buch zu arbeiten. Ich fand es auch ganz schön, dass es dann ein Märchenbuch gab, ein russisches Märchenbuch, das, glaube ich, eine Rolle spielt. Also es sind, tauchen auch immer wieder Bücher, und Sprache ist sowieso ein wichtiges Phänomen in deinen Büchern. Aber jetzt wollte ich nochmal zurück auf den vierbeinigen Begleiter Gloria, Irinas Hund. Der spielt eine wichtige Rolle bei der Spurensuche. Inwiefern ist denn ein Hund hier ein besserer Detektiv als ein Mensch?
Der Hund hat natürlich die Spürnase, die berühmte. Als Annabelle einfach verschwunden ist, hat Irina erst einmal überhaupt keinen Hinweis. Also Annabelle hat keinen Zettel zurückgelegt, nichts für sie. Und es ist Gloria, die sowohl eine geheimnisvolle Schachfigur unterm Laub findet, als auch später weiter weg ein Taschentuch, was nach Annabelle riecht. Aber auch die Initialen A und H eingestickt hat, also Annabelle. Und Gloria findet auch ein Ohrring von Annabelle. Also so, Gloria hilft dabei, Spuren zu finden. Und auch später, aber das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht gleich schon verraten, auch später wird sie die Spuren nochmal aufnehmen und die Kinder zu Annabelles Versteck führen mit ihrer Spürnase. Wenn ich darf, erzähle ich ganz kurz etwas. Also mein Traum wäre ja, aber das weiß ich noch nicht, ob er sich erfüllt, für alle fünf Detektivkinder ein Band zu schreiben. Jetzt haben wir Jona und Irina gehabt, also dass ich insgesamt für diese Reihe fünf Bände schreibe. Das habe ich gestern bei einer Lesung den Kindern erzählt und da meinte einer, nein, sechs. Ich sowieso sechs. Ja, Gloria braucht auch einen eigenen Band.
Unbedingt.
Ja.
Ja, im Buch taucht dann auch ein jiddisches Gedicht als wichtiger Schlüssel auf. Und da dachte ich mir so, Kunstwerke und Texte können ja manchmal gefährlicher sein als Waffen. Hab mich aber auch gefragt, was könnte in Annabelles Welt, jiddische Literatur haben wir gehört, Sprachenabteilung, seltene Gedichte, so wertvoll sein, dass es Verbrechen auslöst.
Ja, das ist, da muss ich doch den Fall quasi auflösen.
Zumindest anteasern.
Anteasern, genau. Es ist ja nicht, sie wird ja tatsächlich erpresst, und also entführt und erpresst, ein Gedicht zu fälschen. Ein Gedicht von, es ist ein Peretz, der wird dann versteigert. Und sie selber würde, also sie leidet sehr darunter. Nicht nur, dass sie entführt und erpresst wurde und bedroht und immer nur Pizza essen darf und nichts Gescheites und keine Erbsensuppe und so weiter. Sie leidet darunter, dass sie diesen von ihr so hochgeschätzten Dichter und eigentlich Erzähler, Peretz hat nicht viel Lyrik geschrieben, aber er hat Lyrik auch geschrieben. Sie leidet jedenfalls, dass sie den fälschen muss. Sie ist aber leider sehr gut. Das heißt, sie kann ihn fälschen. Nun nutzt sie dieses Gedicht auch, um sehr viele Hinweise einzustreuen über den Ort, wo sie versteckt ist. Und das ist das Raffinierte. Das Gedicht habe nicht ich geschrieben, das hat Lia Martin geschrieben. Lia Martin war meine Jiddischlehrerin. Wir haben Stunden zusammengesessen, weil das Gedicht eben ein Peretz sein musste, aber auch all diese Hinweise enthalten musste, die für die Auflösung des Falles von so großer Bedeutung sind. Also diese ganzen Schachtricks. Aber das Gedicht ist auch ein Akrostikon auf den Namen Annabelle. Das Gedicht enthält andere Hinweise, wo sie versteckt ist.
Und es ist ein richtiges Rezeptbuch.
Es ist ein Rezeptbuch, es ist ein Rätselbuch, es ist ein Rätselheft. Also, und diese Rätsel werden in unterschiedlichster Weise von den Kindern gelöst. Eigentlich ist das Gedicht gerichtet an Jonas Papa, also an David, der auch Lyriker ist, der es aber nicht checkt. Der ist einfach viel zu fasziniert von dem Gedicht, als dass er merkt, dass es eine andere Ebene gibt in dem Gedicht. Also etwas, worüber er nachdenken müsste, abgesehen davon, dass es von mystischen Zahlen spricht oder so, und vom Schachspielen. Und er sieht die Würdigung des großen jüdischen Schachspielers, Emanuel Lasker darin und so weiter. Aber er lebt so in seiner Welt, die aber und ist dadurch gar nicht zugänglich für die Botschaften, die Annabel in das Gedicht hineingelegt hat.
Und wie kam es zur Auswahl des Autors?
Ja, es ist auch eine sehr gute Frage, weil also es musste ein bisschen, ist ein Klassiker, es muss ein bisschen was kosten. Es muss sich lohnen, den zu fälschen. Natürlich ist es auch da nicht ganz realistisch. Also man würde nicht, um ein Gedicht fälschen zu lassen, eine alte Dame tagelang einsperren. Eigentlich sind es Kunstfälscher und sie sind mit etwas aufgeflogen und müssen sich jetzt wieder rehabilitieren. Und das heißt, es kann nicht ein neueres Datum sein und es muss schon ein sehr bekannter Mensch gewesen sein, wo wirklich zumindest die Jiddisch-Kenner viel Geld dafür ausgeben würden, um so ein Original ersteigern. Es wird ja versteigert. Also es muss in der Jiddisch-Welt und in der Kunstwelt schon etwas ausgelöst haben.
Aber interessant, dass du dich nicht für einen Maler entscheidest, sondern für einen Autor, für die Sprache, für ein Buch. Hängt es mit dem eigenen jüdischen Hintergrund zusammen, oder?
Es war mir von Anfang an klar, dass es ein Gedicht sein soll. Ehrlich gesagt, okay, es gibt eine ganz persönliche Geschichte dazu. Meine Familie ist ja tatsächlich geflohen in Nazi-Deutschland und es gibt eine alte Cousine meiner Mutter, die in Israel lebt und die hat mir eine Postkarte gezeigt, die ihr Vater ihrer Mutter geschickt hat. Und diese Postkarte hat ein Akrostikon auf den Namen der Mutter. Es war eine Liebespostkarte.
Sehr schön.
Ja. Und der Vater ist umgekommen, also der ist umgebracht worden. Und diese Postkarte hat sie mir aber gezeigt. Und das war der eigentliche Auslöser, dass es auch, dass so ein Akrostikon auch auf einen Namen einer geliebten Person eben so eine Nachricht sein kann. Das war sozusagen eine Geschichte, an die ich gedacht habe.
Jetzt haben wir so viel über das Gedicht gehört. Jetzt würden wir es natürlich auch gern mal hören von dir. Vielleicht bist du so nett, uns das mal vorzulesen.
Ich versuch's. Also noch einmal Dank an Lia Martin, die es geschrieben hat und meine Lehrerin war, aber mein Jiddisch ist nicht so perfekt. Ich kann zum Jiddisch auch noch sagen, weil du mich danach gefragt hast, also Jiddisch ist tatsächlich die Sprache, in der meine Großeltern ihre Kindheitssozialisation noch erlebt haben. Aber es ist eine Sprache, die es heute so nicht mehr gibt. Auch ich bin null damit groß geworden, absolut gar nicht. Ich wollte sie wiederbeleben im Buch, aber jetzt nicht im Sinne von einer traurigen Erinnerung, Mahnung und so weiter, sondern eben auch im Sinne eines lustvollen Gedichts, an dem die Kinder auch mit Spaß rumrätseln sollen. Das war so ein bisschen die Idee. Das Gedicht heißt In Mairef im Westen. In Mairef, Eferdl, Läufer kummen dir, nüchtern stillscheuen bei dein Tier, nit Stern dem Schlaf, es fällt zu die Nacht, as Ferdl, Läufer, auf der Wach. Beweisen sei in Träum sich dir, es bett sich Läufer, ein Turnier. Lass sich Ferdl bald geschwind, laufen, springen mit dem Wind. Erst fei drei, to Gimmel finnef, hat bei Teichen drei und tinnef, e Malkele a hingebracht, van tunkeln Fell auf dalet acht. Ein Sterndeln schwimmt a Räuf bei Nacht, nor schlaf, mein Kind, der Himmel wacht, es will brengen Ferdl, Läufer dir, e Quinz, e Sieben von Turnier.
Ja, in dem Buch kommen ja unterschiedliche Fassungen vor. Man kann es auch nachhören über einen QR-Code.
Genau, und es kommt die, ich habe jetzt vorgelesen, die Transliteration in lateinischen Buchstaben. Es ist aber auch abgedruckt in hebräischen, schrägstrich jiddischen Buchstaben, also im Glossar, im Text selber nicht. Aber so, dass klar ist, dass natürlich ein Original Peretz nicht in lateinischen Buchstaben geschrieben ist, sondern in hebräischen. Und es kommt auch in deutscher Übersetzung vor.
Interessant ist ja, dass du auch Menschen zu Rate ziehst. Da war es jetzt eine Lehrerin, aber wenn ich mir die ganzen Kenntnisse zum Schachspiel vorstelle, weiß ich nicht, bist du begeisterte Schachspielerin?
Ja, ich glaube, sonst hätte ich das nicht schreiben können. Ich bin begeisterte Schachspielerin, war das schon immer und habe das an meinen Sohn vererbt. Nein, er ist es auch und er hat mir schon sehr geholfen auch. Also ich brauche Gesprächspartner beim Schreiben, aber ich brauche natürlich auch Gegenleser und er hat auch irgendwo hatte ich noch einen Fehler, also einen ganz basalen, dummen Fehler in der Schachfiguraufstellung. Also obwohl ich begeisterte und nicht schlechte Schachspielerin bin, passiert im Schreiben dann plötzlich sowas. Und da haben wir dann auch viel darüber. Also bin ich sehr froh um solche Erstleser im Thema Schach, war es jetzt mein Sohn.
Überhaupt spielen ja neben dem Schachspiel die Sprachen eine sehr wichtige Rolle in deinen Bänden. Da kommt Deutsch, Türkisch, Russisch, Jiddisch, Hebräisch, Arabisch vor. Jonas Vater schreibt Gedichte aus Wörtern verschiedener Sprachen und nennt sie seine Findeworte. Und in beiden Bänden ist das Beherrschen oder Nichtbeherrschen einer Sprache entscheidend auch für den Verlauf der Geschichte. So mein Eindruck jedenfalls, vielleicht war das nur mein Eindruck, aber für dich muss es ja eine große Bedeutung von Mehrdeutigkeit, Mehrsprachigkeit geben und was verloren geht, wenn eine Sprache ausstirbt, so wie du es gerade beschrieben hast. Was bedeutet für dich Mehrsprachigkeit?
Ich würde sogar noch Berlinerisch dazu fügen. Genau. Sage ich jetzt auch als Schweizerin, die im Hintergrund ja noch, nein, aber das passt nicht, das Schweizerische. Aber ja, das Berlinerische passt auch, also Sprache auch als sozial und historisch unterschiedlich zugeordnet, aber natürlich sehr viel auch mit Migration zu tun hat und mittlerweile auch im Jugendslang auch wieder eine eigene Sprache, ne, wenn sie dann Bro sagen oder Tschüsch, was ursprünglich türkisch ist, aber mittlerweile auch von nicht-türkischen Kindern auf den Schulhöfen fast genauso genutzt wird, auf jeden Fall von allen verstanden wird. Und diese ganze Wandelbarkeit und Entwicklungsfähigkeit von Sprache fasziniert mich von Jugendsprache, aber eben auch von migrantisch geprägten Sprachen. Und dass zum Beispiel Irina und Jona, sie sprechen beide Russisch. Aber Jona findet raus, er denkt ganz kurz, ach, vielleicht bin ich doch mal nicht der einzige Jude. Es gibt ja bekanntermaßen sehr viele ursprünglich russischsprachige Juden oder aus sogenannten postsowjetischen Familien jetzt in Deutschland. Und es hätte ja sein können, dass Jona jemand findet, aber Irina ist überhaupt nicht jüdisch. Also die beiden verbindet die Sprache, aber nicht die Religion oder Kultur. Sie haben ganz andere Herkünfte. Trotzdem gibt es dieses kleine Moment des die gleiche Sprache Sprechens, was sie dann doch verbindet. Jedenfalls ist es das, was mich auch an Großstädten, an modernen Großstädten wie Berlin, aber natürlich nicht nur Berlin, fasziniert, dass du auf den Straßen immer dieses Sprachengemisch hast und damit immer weißt, dass die Stadt eben migrantisch geprägt ist und von vielen Identitäten durchwachsen, durchzogen ist und dass die aber zusammenspielen.
Spielen ja auch die verschiedenen Religionen und auch kulturelle Praktiken bei dir eine Rolle, die so ganz selbstverständlich eingewoben werden, wenn ich sehe, die Familie von Jonat feiert Schabbat. Sie diskutieren über die richtige Synagoge für Sergei, wo er seine Bar Mitzwa empfängt. Wir haben Dennis, der offenbar türkischer Herkunft ist und dessen Mutter am Imbiss arbeitet, mit auch wieder Arkadaschler drüber steht. Während Irina eben eine russische Herkunft hatte, wie du sagst, die Großmutter in St. Petersburg ist. Wie können Religionen und kulturelle Praktiken Kindern so vermittelt werden, dass sie Brücken bauen, dass sie auch zwischen Generationen, zwischen Heimaten oder zwischen Menschen vermitteln?
Ich werde manchmal gefragt, was meine erste Inspiration war für Band 1. Und es gibt ein Kapitel, das heißt, wer pinkelt am weitesten? Meistens lachen die Kinder, wenn ich das vorlese. Und dieser Pinkelwettbewerb ist für Jona erstmal unangenehm, weil man wird sehen, er ist beschnitten. Nun ist aber auch Dennis beschnitten. wo Max sich wiederum lustig macht darüber. Also die Beschneidung ist durchaus etwas Verbindendes zwischen Juden und Muslimen. Es ist eine religiöse Praxis, die in beiden Religionen praktiziert wird. Und wir wissen, dass es auch eine Zeit gab und immer mal wieder droht, wo das sehr angefeindet wird innerhalb der Majoritätsgesellschaft, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe noch etwas gesucht, was vielleicht Juden und Muslime verbindet, wollte aber gleichzeitig auch eine witzige Szene schreiben. Ich wollte das, also sozusagen eine Allianz, die aber auch nur semi-freiwillig ist, wenn überhaupt freiwillig, und wo es trotzdem eine Kabbelei gibt, aber doch trotzdem klar ist, die beiden sind verbunden darüber. Und dann fiel mir diese Szene ein, wie sie da zusammen an der Spree stehen. Und es gibt andere Sachen, man könnte übers Essen sprechen, über Koscher und Halal und so weiter. Aber ich hatte jetzt eben diese Szene als eine, die verbindend ist. Ja.
Ja, sehr schön. Also und auch sehr lebensnah. Man muss ja den Alltag der Kinder irgendwie aufgreifen und doch zeigen, dass wir ja alle nur Kinder sind und ähnliche Bedürfnisse haben. Alle Kinder irgendwie kennen in deinen Bänden auch das Gefühl, neu und fremd zu sein. Jona in Berlin, Irina damals vielleicht ohne Deutschkenntnisse?
Ja, schon? Damals ohne, sie kam ohne Deutschkenntnisse. Es gibt eine Szene, wo Jona sich wundert, wie unglaublich gut sie Deutsch spricht und akzentfrei. Mhm. Also er sagt, ich hätte dir das nicht angemerkt. Also so.
Was wäre denn dein Plädoyer für eine gelingende Integration? Weil in deinem Band kommt es jetzt alles schon sehr freundschaftlich vor. Aber in der Realität sieht es ja manchmal ein bisschen anders aus.
Ja, ich würde sagen, die Bücher sind beides. Es ist eine Realitätswiderspiegelung und natürlich auch ein bisschen Utopie oder Traum. Aber tatsächlich ist die Realität so, nicht, dass sich immer alle befreunden müssen. Müssen sie gar nicht. Aber sie müssen zusammen klarkommen in den Schulen. Also in den Schulen sind nun mal zum Beispiel Kinder mit russischstämmigen Eltern und ukrainische Geflüchtete. Und ich habe durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die dann Russisch können, den ukrainischen Neuankömmlingen sozusagen helfen mit der Sprache. Also es gibt es immer wieder diese Art auch von Allianz, von Verbindung. Wir beide können eine Sprache, die andere nicht können. Aber ich weiß schon, es gibt auch sehr viele Konflikte. Aber es gibt eben auch diese Chance des Sich-Helfens. Ich erzähle vielleicht noch eine andere persönliche Geschichte aus einer ganz anderen Lebenszeit. Wir waren, als unser Sohn in der zweiten Klasse war in Amerika, er konnte kaum Englisch, er war in der öffentlichen Schule in Philadelphia mit fast nur schwarzen Mitschülern und Mitschülerinnen und hat sich aufgrund der Sprache sehr einsam gefühlt. Und ich bin dann zur Lehrerin und habe gesagt, was machen wir? Und sie sagt, sie schlägt mir vor, ich unterrichte die Kinder Deutsch, damit die wissen, was es heißt, eine Sprache nicht zu können. Und das haben wir dann gemacht. Also ich habe dann einmal die Woche den Kindern Deutsch beigebracht. Und ich hatte schon das Gefühl, das war Win-Win auf beiden Seiten. Also von dem her, mein großes Plädoyer ist natürlich, Integration als wechselseitigen Prozess zu sehen. Also so, dass beide Seiten voneinander. Also ich fand diesen Vorschlag von dieser Lehrerin so umwerfend, auch so unerwartet. Ich dachte jetzt, es geht darum, wie helfen wir dem armen Kind, was meines ist und die Sprache nicht kann und so weiter. Nein, sie sagt einfach, wir holen die anderen in dieses Gefühl hinein, aber indem wir ihnen was schenken, also indem wir ihnen die Erfahrung einer neuen Sprache schenken. Und ich glaube, wenn Integration das leisten kann, also dass wir in den Schulen eben nicht nur die anderen integrieren, sondern auch uns diese Lebendigkeit einer neuen Erfahrung aussetzen dürfen, ja, wäre das schön.
Ich hätte so ein bisschen den Eindruck, weggeht von einer Defizitkultur. Hin, das auch als Chance zu sehen, was Neues kennenzulernen.
Ja, und auch weggehen davon, natürlich ist es konflikthaft, das alles. Sind ja meine Kinder auch bisweilen, also meine Bilderbuch- oder Kinderdetektivkinder, meine ProtagonistInnen in den Detektivromanen haben ja auch Konflikte, aber eben auch das Lustvolle dabei zu sehen und die Chance, die das Interkulturelle bietet.
Eine tolle Lehrerin, die du da getroffen hast. Da wünscht man sich mehr davon. Liebe Eva, vielen Dank. Es war ein großes Vergnügen, deine Großstadtdetektive kennenzulernen, die in Morbid ermitteln. Aber sie haben uns heute auch auf eine ganz große Reise mitgenommen, nämlich durch Sprachen, durch deine persönlichen Erinnerungen, aber auch die Antworten auf viele Fragen, was uns eigentlich miteinander verbindet. Wer noch nicht in Morbid war, jetzt ist der richtige Moment mit den Großstadtdetektiven. Band 1, Wer schnappt den Dieb, ist bei Belz und Gelberg erschienen, genauso neu. Band 2, Wo ist Annabelle? Beide wärmstens empfohlen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Vielen Dank, liebe Eva.
Vielen Dank, liebe Claudia, für dieses gemeinsame Gespräch.
Ja, bis zum nächsten Mal bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.